ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ganz großartiger Sting.
SOS, Save Our Steward, könnte man sagen.
Aber lass uns ehrlich sein. Wir wären mit dem ersten Riff zufrieden gewesen.
Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 1.
Das ist die berühmte 1 im Sinn.
Ich nenne ihn eher den Reggae-Einsacker.
Das kommt genau aus seinem Aufwachsen im Libanon und im arabischen Raum.
Rosso Toscana Tinuta e Palagio 2022er für 14,97 Euro.
Dauerwerbesendung.
Weil Sting darf man nicht mal machen.
Ich bin Frank König. Hallo. Es gibt so Alben, da vergisst man einfach nicht, wann man sie zum ersten Mal gehört hat. Regatta des Plans von Police ist für mich so eins. Rausgekommen mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge vor 45 Jahren, am 5. Oktober 1979 und am 22. Januar 1980 bin ich 14 geworden. Am darauffolgenden Samstag wollte ich eine Fete feiern, hatte aber keine passende Musikanlage. Meine Sandkastenliebe Bille wusste zu helfen und brachte für diesen Abend ihre Kompaktanlage mit. Und darauf lief dann auf meiner Geburtstagsfete eine Nummer wieder und wieder, die mich bis heute in ihren Bann zieht. Die Geschichte von der Flaschenpost eines einsamen Gestrandeten, der seinen Augen nicht traut, als plötzlich 100 Milliarden Flaschen als Antwort zu ihm zurückkommen. Milliarden Flaschen. Frag mich gerade, ob das vielleicht Pfandflaschen waren. Egal. Sting, der gestrandete Erzähler, machte mit dem Song jedenfalls seinen Schnitt, auch wenn es Einwegflaschen waren. Der Sound, ein unerhörter und schwebender Mix aus Reggae, New Wave, Rock und Postpunk. Vielleicht Flaschenpostbank, egal. Betörend allemal. Danke für den Trommelwirbelstern. Regatta des Plans hat Police endgültig zu Superstars gemacht. Das Album findet sich natürlich auf den eingängigen besten Listen. Und die zweite Single war das fast schwerelose Walking on the Moon. Walking on the Moon, ein Song, der indirekt über den Umweg einiger Schnäpse vom deutschen Avantgarde-Komponisten Eberhard Schöner inspiriert ist. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Wie das war, erfahrt ihr gleich. Gewünscht haben sich Regatta des Plans Christian Fenzelau, Carsten Pohl, Kai Nebendahl und Philipp Wende. Auch er hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben. Als großer Police-Fan hat er sogar seine Bachelorarbeit über The Police geschrieben und uns geschickt. Klasse, klasse. Vielen Dank dafür. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrich. Hallo, Stefan.
Hi, ich freue mich tierisch heute bei dem Album. Allerdings muss ich sagen, ich hatte auch die Fetenerfahrung, ganz kurz. Nur die war ein Album weiter vorher. Mhm. Also der Song, der bei uns auf der Party lief, war Next to You. Okay. Das war ein bisschen punkiger, aber ich freue mich tierisch. Tolles Album und tolle Leute am Start.
Und dazu geschaltet, apropos tolle Leute, ist einer unserer externen Experten, André Pittelkau, Musiklehrer, Schlagzeuger und dereinst Keyboarder bei der Liveband von Frida Gold. Hallo André.
Hallo zusammen und ich freue mich auch total dabei zu sein mal wieder.
Wir sind also auch ein Trio hier. Ich bin leider kein Bassist, aber natürlich wird auch wieder über Stings Bassspiel zu reden sein. Ganz besonders freue ich mich aber, dass mit Stefan ein Gitarrist dabei ist, mit dem man mal Andy Summers Gitarrenarbeit auseinandernehmen kann. Und André natürlich das höchst interessante Schlagzeugspiel von Stuart Copeland. Ja, und 79, das war das Jahr der iranischen Revolution. Ayatollah Khomeini kam an die Macht. In Großbritannien regierte erstmals eine Frau, die Eiserne Lady wurde sie genannt. Margaret Thatcher, ihre Politik war sehr umstritten, aber wenn man etwas Gutes daraus ziehen möchte, sie hat auf ihre ganz persönliche Weise viele Musiker zu großartiger Musik inspiriert. Wir hatten es ja schon davon in den Meilensteinen. Truppen der Sowjetunion marschieren in Afghanistan ein. Auch diese Wunde ist bis heute nicht verheilt. Es gibt Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Israel und Ägypten schließen den Frieden von Camp David. Der Walkman kommt auf den Markt und da nähern wir uns dem musikalischen Thema, denn damals hat man dann Hits gehört wie YMCA von Village People. Oder Heart of Glass von Blondie. Und apropos Heart of Glass, das dazugehörige Album wird dann auch ein Meilenstein. Genauso wie Pink Floyd's The Wall, Highway to Hell von AC/DC, Bad Girls von Donna Summer und viele, viele mehr. Genannte gibt's in der ARD Audiothek und wer die Meilensteine dort abonniert, verpasst keine Folge. Stefan, jetzt erzähl uns du mal die Vorgeschichte von Regatta des Plans.
Schön. Also ich fange erstmal, wenn es recht ist, mal so ein bisschen mit der Gesamtsituation des Jahres 79, 78, End-70er an. Also Biedermann war angesagt, was ja auch deine Geburtstagsparty mit geliehener Kompaktanlage zeigt. Die Gegenkultur, also der Punk, all diese wilden Gegenkulturen, die haben sich langsam ein bisschen verkrochen, sind an den Rand gedrängt worden. Politisch, hattest du schon gesagt, ist so ein bisschen Regierung der ökonomischen Hardliner angesagt, Thatcher, Reagan, die versprühen eher soziale Kälte als gesellschaftliche Wärme. Musikalisch waren die großen Rocker der 70er, die sind langsam zu Dinosauriern geworden. Der Pop war oder wurde besser so ein bisschen industrielle Massenware, so YMCA, du hast es auch schon erwähnt. Disco wurde vom Underground zum Mainstream, um dann eindrucksvoll auch wieder kurz später zu verglühen quasi. Ein paar abtrünnige Frönen im Heavy Metal und Punk. Die Haare werden eigentlich kürzer, Schlipse dünner. New Wave heißt das Zauberwort. Gary Numan, ich sag's nur, Flock of Seagulls. Alle in den Startlöchern. Und während Anfang der 80er in Los Angeles, da gibt's eine kleine Gegenbewegung, aber erst nach Police. Und das ist der Hair Metal, also Motley Crue, um 80, 81. Dann, da kommt der Rock dann wieder ein bisschen zurück. Aber um die Zeit war der Rock so eher weniger angesagt. Und zwischen all diesen Umbrüchen, da entsteht so eine Lücke. Und die besetzen Police perfekt. Also wir haben ja auch wieder clean Gitarren, Dire Straits und so weiter, ist angesagt. Es ist auch so ein Hang, komplexe Rhythmen waren auch da und es war Reggae da. Also gerade auch in England, wir dürfen nicht vergessen, 77 war Bob Marley in London, er ist 76 aus Jamaica quasi in ein Exil nach England, nachdem ja auf ihn ein Attentat verübt wurde, ist er nach England rüber. Das heißt, in London war Reggae angesagt vor Police. Also die haben das aufgesaugt, auch obwohl Sting ja lange nur in Newcastle, in seinem Universum herumgeirrt ist, aber dann in London natürlich dort auch in dieses bunte Treiben reingezogen wurde und dann auch den Reggae kennenlernt. Auch Punk-Szene darf man nicht vergessen, Ska, das sind natürlich auch Sachen, die alle auf dem Reggae basieren. Und insofern verwundert es auch nicht, dass Police, und das werden wir nachher auch analysieren, diesen Reggae-Drive haben. Und für viele, ich hatte das irgendwann mal gelesen, aber leider nicht mehr gefunden, den Amerikanern quasi gezeigt haben, was Reggae ist. Also das, eigentlich haben die Amerikaner nur Reggae durch Police kennengelernt, also in dieser wundervollen Form. Also Sting, Stuart Copeland, Andy Summer, die hatten so mit ihrem ersten Album Outlandos d'Amour, auf Französisch wieder, die hatten so Französisch-Hang, für Aufsehen gesorgt, kann man schon sagen. Das Album ist da noch ein bisschen stärker von Punk geprägt, war aber kreativ, unheimlich ausschweifend, weil sie Zeit hatten, dieses Album aufzunehmen und zu kreieren. Roxanne, Can't Stop Losing You, So Lonely, die haben auch auf dem Album schon mal gezeigt, in welche Richtung es gehen kann, waren Riesenhits. Die Jungs kommen bei der BBC ins Fernsehen, es geht auf 78 auf Tour. Langsam kommt dann auch Kohle rein, ganz wichtiger Punkt für dieses Album, das werden wir heute noch hören. Und Roxanne wird schon sehr erfolgreich in den USA, es gibt wieder eine US-Tour. Alles geht unheimlich schnell für die Band, es ist mega intensiv und du hattest den schon erwähnt, Eberhard Schöner, der nimmt die Band mit auf Tour zu seinem Album Flashback, auf dem haben Police ja auch mitgearbeitet und das ist jetzt von mir so eine Jugenderinnerung, Bios Bahnhof, also das ist für mich eigentlich der erste intensive Kontakt mit The Police. Und ich denke, einige erinnern sich noch dran, Police mit Eberhard Schöner in Bios Bahnhof und dann steht da der arme Sting und Bio kommt und stellt ihn vor, sieht mal, so sehen Finanzbeamte in England aus, weil Sting ja beim Finanzamt gearbeitet hat und dann fragt ihn, warum er denn jetzt Musiker sei und Sting antwortet ganz trocken, ich wurde gefeuert. Also und dann dieses, was dann diese hohe Stimme von Sting bei diesem Auftritt und Eberhard Schöner und dieses Sphärische und dieser Raum, den diese Musik hatte, das hat mich unheimlich fasziniert, das hat mich mitgenommen. Das war der erste Kontakt für mich zu The Police. Und nach dem ganzen Tourstress, also es war viel los, das haben wir jetzt gehört, Tourstress, alles drumherum. Und dann sollte das zweite Album eingespielt werden. Und für Songs schreiben kann man sich vorstellen, war bei dem ganzen Stress eigentlich nicht viel Zeit gewesen. Sting hatte im Tourbus mal von Schöner den Riff zu Message in Bottle gefunden und aufgeschrieben. Das ging. Eigentlich kam die Band aber völlig unvorbereitet ins Studio und die Frage lautete, alle guckten sich an, hallo, wer hat den ersten Song? Ja. Und so ist dieses ganze Album dann auch entstanden im Studio. Es wurde viel Songs im Studio kreiert und es wurde, wie es so ist, wenn man keine Songs hat, dann schaut man halt, was hatte ich so in der Tasche noch. Ja. Also alte Songs, Songfragmente wurden ausgegraben. gibt nicht viel neues Material, aber es gibt, und das ist auf diesem Album, finde ich, richtig super zu spüren, diese ganz besondere Energie des Live-Einspielens, des Band-Zusammenseins, wie dieses Trio zusammenhält. Wir sind noch an einem Zeitpunkt, wo nicht diese herausragende Stellung von Sting das Konzept der Band bestimmt, sondern es ist noch ein Trio, wo jeder seinen Anteil gleichmäßig einbringen kann, obwohl er natürlich auch zu der Zeit, er schreibt die großen Hits und er ist auch schon da die Lichtgestalt, von der Stuart Copeland mal gesagt hat, er war unser Goldjunge. Mhm. Und das war er, aber es war ein richtiges Bandprojekt und das hast du auch gespürt und das hast du auch live gefühlt. Und dann wird das Album aufgenommen und siehe da, nach 4 Wochen ist das Ding im Kasten.
Super. Und André, warum würdest du sagen, ist das für dich persönlichen Meilenstein?
Ja, also erstmal danke Stefan für die Ausführungen. Du hast mir jetzt schon ganz schön viel von meinem Plädoyer hier vorweggenommen, aber ist nicht schlimm, ich hole trotzdem gleich nochmal aus. Man könnte es aber auch eigentlich kurz halten und einfach nur sagen, weil Message in a Bottle und Walking on the Moon auf dem Album sind, das wäre eigentlich schon Grund genug für den Meilenstein-Status, aber dafür sind wir ja nicht bei den Meilensteinen im Podcast, um das hier so kurz zu halten. Deswegen würde ich da nochmal gern hier, wir sind ja auch große Freunde von Metaphern, und deswegen würde ich hier auch mal gern kurz ein Bild aus dem Bergsport aufmachen. Nicht weglaufen. Also The Police waren ja mit ihrem 5. und letzten Album in den 80ern so die absoluten Gipfelstürmer, also der Charts von MTV, der Welt, also kurz gesagt von allem so, ne? Mhm. Aber ja, auf dem ersten Album wiederum, da war ja irgendwie noch gar nicht klar, wo die Reise eigentlich so hingehen soll. Also es war, wenn man im Bild bleibt, noch gar kein Gipfel in Sichtweite, den man hätte erklimmen können. So, was es aber schon gab, das hat Stefan ja gerade schon gesagt, gab es die ersten richtigen Schritte in die richtige Richtung. Roxanne, Can't Stand Losing You, So Lonely. Ja, alles genau in die richtige Richtung. Aber jetzt mit diesem Album, da ist der Gipfel nicht nur in Sichtweite. The Police haben hier richtig festen Tritt, sind unterwegs und ja, haben mit Sting als Expeditionsführer natürlich den Mann, der auf diesem Album hier ja seine Stimme findet und sich der Band und auch dem Rest der Welt beweist, dass er eben kein One-Hit-Wonder-Songwriter ist. Ne? Aber ja, so ein Weg, Stefan, du hast es gesagt, an die Spitze ist natürlich auch für einen Sting nicht alleine machbar. Und deswegen sprechen wir heute über ein Bandalbum mit den mindestens ebenbürtigen Genies Andy Summers und Stuart Copeland hier am Werk. Und ja, wie sagt man so schön, an der Spitze wird die Luft dünn und der Platz ist begrenzt. Und trotzdem haben The Police es geschafft, sich mit Regatta de Blanc eben genau da, neben Giganten wie Cream oder der Jimi Hendrix Experience, ihren Platz, ja, auf dem Gipfel der genialen Rock-Trios zu sichern. Ein waschechter Meilenstein eben.
Danke, André. Steigen wir ins Album ein und die Nummer hier...
Was? Steigeisen wir ins Album ein. Ja.
Auf geht die Reise.
Der war jetzt aber nicht schlecht.
Der ist gut, nach dem Trommelwirbel. Also die Nummer hier hat mich mit 14 so betört, dass ich sie nicht vergessen konnte. Hier ist Message in a Bottle. Reicht. Das ist einfach so Signature-mäßig.
Ja, es ist auch so eine gute Bridge-Funktion zwischen dem Signature-Riff, das du vorher hast, und dann wird es hier so ein bisschen normal bluesig von dem. Und dann hast du diese Message, diese einsame Insel, die da auf ist.
Message in the Bottle, die erste Police Nummer 1 in UK. Es geht um Einsamkeit und dieses Gefühl zu glauben, dass man der einsamste Mensch der Welt sein könnte, tief im Liebeskummer versunken. Und dann kommen da die Milliarden von Nachrichten, heute wahrscheinlich nicht mehr per Flaschenpost, sondern per Dating-App. Hey, ich bin doch nicht so ganz alleine und einsam. Es gibt noch viele andere Menschen, denen es eben so geht. Großartige Geschichte, angeblich inspiriert von Stings Hund und Stings Zeit als Messdiener. Wie geht das zusammen, André?
Ja, genau. Meine Güte, Hunde, Messdiener, das ist wirklich eine wilde Kombination. Aber Stefan, du hast eine Sache nämlich gerade auch schon eingedeutet. In der Vorbereitung habe ich irgendwie eine ganz lustige Information finden können, die mich an eine andere Band erinnert hat. Nämlich, was fällt euch zu den drei Schlagwörtern 1979, Düsseldorf und Autobahn ein?
Kraftwerk.
Das Publikum kann mitraten, genau. Kraftwerk, genau. Und ja,
haben wir übrigens auch noch dieses Jahr das Album. Grüße gehen raus an Sascha, der steht schon in Startlöchern.
Ja. Genau. Ja, und das ist natürlich jetzt die Frage, was hat das mit Police zu tun? Ne? Und ja, also Anfang 1979 waren The Police mal wieder auf den deutschen Autobahnen bei Düsseldorf unterwegs. Und Stefan hat es ja schon erwähnt, genau da irgendwo ist dieses legendäre Riff von Message in a Bottle auf der Rückbank eines Vans entstanden. Aber ja, und so richtig viel konnte das Ding aber noch nicht mit dem Riff anfangen wohl und hat es dann zu Hause in Bayswater bei London wohl stundenlang seinem Hund vorgespielt. Und ja, der dachte wahrscheinlich einfach nur, ey Alter, ich möchte den Park Ball spielen. Also den Blick kenne ich auf jeden Fall von meinem Hund. Und Sting hat aber diesen Hundeblick irgendwie gedeutet als diese, wie er sagt, hoffnungslose Resignation. Und das hat ihn dann irgendwie inspiriert, ja, diese Geschichte von einem verzweifelten Gestrandeten da zu spinnen. Ja, und jetzt noch die Messdiener. Also Sting war Messdiener, kommt aus einer sehr christlichen Familie. Und aus zwei Gründen hatte der wohl da großen Gefallen dran. Zum einen war das dieses Verkleiden, also das Anziehen des weißen Gewandes und dieses ganze liturgische Zeremoniell, da hat er wohl großen Gefallen und er hat auch gesagt in seiner Biografie, das hatte ihn wohl auch auf die spätere Bühnentätigkeit auch ein bisschen vorbereitet. Und zum anderen natürlich der Kirchengesang, also die gregorianischen Gesänge, die haben ihn wohl sehr beeindruckt und auch inspiriert und ihm auch wohl geholfen, die christlichen Inhalte besser zu verinnerlichen. Ja, und jetzt kann man sich fragen, wo ist da jetzt die, wo findet man jetzt diese Kirchtonarten oder die Message, genau, die Messe in der Bottle quasi. Ich brauche auch keinen Trommelwirbel. Nein, aber also ich habe es wirklich versucht, also lupenreine gregorianische Gesänge oder Kirchtonarten finden wir hier nicht, aber ich finde eher in der Strophe ist in der Strophe von Message in a Bottle kann man sein frühestes Gesangsvorbild Bob Marley viel deutlicher hören. Aber natürlich, wenn es dann auch da, Stefan, du hast auch schon ein bisschen angedeutet, wenn es dann Richtung Message in a Bottle geht. Dieser Teil, das hat dann schon irgendwie, da kommt dann schon so ein bisschen sakrale Stimmung auf, finde ich. Ja, also wilde Geschichte auf jeden Fall.
Stefan, du hast ja schon in der Folge zu Synchronicity das Zusammenspiel von Police analysiert. Erzähl uns mal was zum Sound dieser frühen Police mit ihrem Reggae-Rock-Post-Punk-Sound. Sting hat das berühmte Riff geschrieben, haben wir gerade gehört, auf dem Rücksitz irgendwo bei Düsseldorf. Aber was macht zum Beispiel Andy Summers mit seiner Gitarre daraus?
Das sage ich dir gleich. Ich möchte gerne auch noch...
Ja, komm.
Du kannst es gerne rausschneiden. Auch noch gerne ein Wort zu Message in a Bottle und der Message sagen. Weil es gibt ja, wir wissen alle, Sting hat ein Weingut und hat natürlich auch einen Wein. Der Message in the Bottle heißt eine Weinreihe. Und es gibt auch den Rosso Toscana Tenuta e Palagio 2022er für 14,97 Euro.
Dauerwerbesendung.
Und genau. Da habe ich mir, weil Sting darf man das mal machen... Ja, übrigens, er gibt auch den 23er Roxanne, der ist ein bisschen billiger. Also wenn du lieber Roxanne, egal. Und da habe ich mir mal eine Beschreibung des Weins rausgesucht, weil wir ja hier über die Bedeutung von Message in a Bottle reden. Werte wie Gemeinsamkeit, Zuneigung und die Verbindung unter den Menschen sind die Botschaft des Songs Message in a Bottle. Und welches Getränk eignet sich besser als Wein, um diese Werte zu leben? So, dann wissen wir... Manchmal braucht man da einfach nur einen Blick in die Weinbeschreibung... von Stings Weingut.
Und damit brauchen nichts weiter zu analysieren.
Nein, Stefan, komm. Wir kommen jetzt eigentlich zum ersten Mal, und das zieht sich durch das ganze Album eigentlich durch, dass wie Andy Summers es schafft, Sound und bestimmte Harmonien zu veredeln. Also er ist ein Veredler, ein Soundveredler auf dem ganzen Album, überhaupt bei Police. Er spielt sehr spartanisch, sehr, sehr wenig eigentlich, aber er schafft es dadurch, große Räume und große auch Klanglandschaften zu bilden. Das Gitarrenriff kam von Sting, aber Andy Summers hat gesagt, okay, Sting, mag ja sein, du hattest mal einen Geistesblitz, dein Bus von Ebert Schöner auf der Autobahn, aber jetzt zeige ich dir mal, was man daraus machen kann. Prinzipiell, ganz kurz für alle Nerds unter uns, wir haben ja schon viel über Tonarten geredet, Moll, Dur. Das ganze Riff, das ist in seinem Aufbau her weder Moll noch Dur, weil es die berühmte Terz nicht enthält. Und die Terz in unserer Musiktheorie entscheidet in einem Dreiklang über Moll oder Dur hast eine kleine Terz, ist es ein Mollklang, das ist die Sache, dann klingt so weinerlich. Und hast du eine große Terz, nur mal so ein kleiner Ausflug, ist es eine Dur-Tonart. Das umgeht er, weil er einen Riff hat, der hat also diese Terz nicht, sondern noch einen Oberton, den brauchen wir nicht einzugehen, das ist die None oder das ist der Sekundvorhalt, aber das ist jetzt für absolute Nerds. Können wir auch rausschneiden, aber ich wollte es nur so erwähnen, was mir gerade eingefallen ist. Und wir hören mal rein in das Riff, wie wir es eigentlich wahrnehmen. Das ist so.
Hast du das selbst gespielt oder wo kommt das jetzt her?
Würde, das habe ich selbst gespielt.
Ja, das wollte ich schon mal an dieser Stelle.
Wenn ich dich jetzt fragen würde. Live. Nee, live nicht. Ich hab vorgearbeitet.
Gut, live vorgearbeitet.
Wenn ich dich jetzt fragen würde. Ist es das? Du würdest das singen wollen. Das ist so ein Dreiklang-Arpeggio, das er da durchzieht. Und dann kommt das Besondere. Das ist das, was Sting entdeckt hat, dieses Riff. Und dann kommt Summers und sagt, das muss schöner klingen. Ich will Harmonien haben.
Schön.
Und er setzt im, als Overdub, also nachträglich nach den Aufnahmen, eine zweite im Mix eigentlich kaum wahrnehmbare Stimme dazu. Und die klingt so. Legt man jetzt beide Stimmen zusammen, ja, ergibt sich ein wirklich harmonisch wunderschöner Riff, der dann so klingt. Also ich glaube, diesen Riff hat noch nie jemand so wahrgenommen, aus dem Song heraus. Aber das läuft da und das läuft unten drunter und du nimmst es natürlich wahr im Unterbewusstsein, diese wunderbare harmonische Zusammensetzung. Wir hören mal einfach rein, wie das klingt im richtigen Tempo. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir als erstes gehört haben, ist es ein ganz anderer Riff, eine ganz andere Wirkung hat das Ganze. Und das ist auf dem ganzen Album so. Wir werden es ja bei Walking on the Moon sehen, was Andy Summers da an kleinen Schweinereien anstellt. Und du hörst es nicht, aber es ist da und es nimmt dich mit und es ist der Bringer bei dem Song.
Absolut.
Ja, das war, der ist auch einfach, da merkt man seine Jazz-Herkunft total. Ne? Also diese ganzen Optionstöne, die ja dann über die Oktave hinausgehen und das hat er auch immer gesagt, er ist kein Punk. Ne? Und er war auch nie Punker und er hat auch, wenn er Punk-Songs geschrieben hat, halt immer genau solche noch solche schönen kleinen Ideen noch dazugepackt und dadurch halt diese ganzen Riffs total aufgewertet, ne? Und das macht ihn so besonders.
Aber lass uns ehrlich sein, wir wären mit dem ersten Riff zufrieden gewesen.
Auf jeden Fall.
Ich fürchte, das ist so, ja. Legendär ist ja auch der Schluss des Songs, der ist episch. Hey Jude ist auch so ein Beispiel, wo es einfach nicht aufhören will. Es gibt noch einige andere. 25 Mal wird die Phrase Send an Out und SOS wiederholt. Wir hören mal rein, denn auch da ist interessant zu hören, was Drummer Stuart Copeland so alles da macht.
Was man hier jetzt natürlich schon hört, sind diese ganzen Overdubs. Ne? Also die Overdubs sind ja Tonspuren, die noch zusätzlich aufgenommen worden sind. Und beim Schlagzeug jetzt in dem Fall das Snare-Becken, Ride-Becken, Crash-Becken, die immer noch so in ganz wilden Akzenten noch oben drauf kommen auf die Spur.
Mhm.
Und
das heißt, er spielt das einmal ein und dann spielt er die Schweinereien nochmal drüber.
Genau, richtig. Mhm. Ja. Und irgendwann wusste der wahrscheinlich auch gar nicht mehr, dann was soll ich noch alles machen und wann werde ich hier endlich vom Fade-Out erlöst quasi. Ne? Also SOS, Save Our Steward, könnte man sagen. Und irgendwann wird er dann von dem vom Fade-Out erlöst, weil also er packt immer mehr Overdubs oben drauf, spielt hier noch einen Akzent, da noch eine Synkope. Den Begriff müssen wir vielleicht auch mal erklären gleich, aber also das ist so typisch Stuart Copelands Drumstil. Viele Synkopen, das heißt, wenn ich
einen geraden Rhythmus habe, immer zu unbetonten und ungewohnten Zählzeiten nochmal so einen Akzent setzen. Mhm. Ne? Also ist dann tak, 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 zum Beispiel. Ja. Also so, wo man ja eigentlich mit schweren Zählzeiten gar nicht mit rechnen würde. So, ne? Ja. Und ja, also da am Ende rastet der dann komplett aus und hat auf Andy Summers gewartet, den er selber ja so ein bisschen als Head of Good Taste quasi beschreibt, also so der Mann des guten Geschmacks innerhalb des Trios. Der war aber gerade am Pool, hat gebadet und konnte da irgendwie nicht irgendwie richtig eingreifen. Ey. Aber weiß nicht, wenn wir noch Zeit haben, finde ich es auch ganz spannend, mal über den Anfang vom Song zu reden, beziehungsweise so über das Schlagzeugspiel, was Stuart Copeland allgemein auch nochmal so ausmacht.
Ja, erzähl doch.
Ja, dafür würde ich nochmal hier an Schlagzeug wechseln. Mit Stuart Copeland haben wir ja wirklich einen absoluten Groove-Eklektiker, der sich wirklich musikalisch aus sämtlichen Regionen dieser Welt bedient. Ne? Mhm. Also vorzugsweise natürlich aus dem karibischen Raum und daraus so ein bisschen seinen eigenen Style formt. Und er hat das mal im Interview sehr schön gesagt. Es liegt daran, dass ich alle meine Licks aus verschiedenen Quellen gestohlen habe. Der Trick besteht darin, sie ein wenig umzudrehen und sie ein wenig zu tarnen. Und genau so ein Tarnmanöver haben wir direkt am Anfang von Message in a Bottle. Weil normalerweise würde jeder Drummer der Welt die Strophe mit einem ganz klassischen Rockbeat begleiten. Mhm. Bassdrum auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4. Also just a castaway. An Island lost at sea. Genau. Darauf wird eigentlich jeder Drummer sofort am Anfang aufkommen. Copeland macht aber Folgendes. Der bedient sich da beim Reggae und verschiebt einfach den Schwerpunkt des ganzen Beats so auf die 3 und lässt die 1 einfach komplett weg. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Was im Reggae als One-Drop bekannt ist. Mhm. Das ist so ein typischer Beat, wo, wie der Name schon sagt, die 1 vom Takt komplett wegfällt. Mhm. Ein klassischer One-Drop wäre aber nochmal was anderes. Das wäre so ein bisschen, das klingt dann eher so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Das ist die berühmte 1 im Sinn, die man in Mathe immer.
Ja. Genau, richtig.
Ich nenne ihn eher den Reggae-Einsacker. Also es ist so, du droppst so auf der 3.
Genau.
Kippst so nach vorne weg.
Und das Spannende ist nämlich, dieser Einsacker, der passiert nämlich bei diesem Beat auch, weil er diesen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 macht. Und trotzdem behält er aber den totalen Drive nach vorne bei. Und das ist nämlich genau auch wegen diesen Overdubs, die ich ja gerade schon mal erklärt habe, weil er nämlich auf 2 und 4 schon in der Strophe die ganze Zeit die Kuppe vom Ridebecken durchhaut. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und obwohl der mit der Bassdrum total auf den Schwerpunkt 3 geht, treibt der natürlich trotzdem gnadenlos nach vorne durch diese Kuppenschläge da. Genau. Und wie wir gerade schon gesagt haben, die Overdubs hören natürlich da nicht auf. Ne? In der zweiten Strophe kommen dann noch Toms dazu, die immer auf 3 und 3 und gehen und so. Ne? Und dann kommen noch die Snare und die Crashes dazu und bis sie dann ja in diesem gerade schon gehörten ekstatischen Ende dann münden. Und das ist so typisch für Stuart Copeland, dass er da so einen Beat nimmt und den halt so ein bisschen mit seinen Einflüssen formt aus den verschiedenen Ländern, wo er sich die ganzen Einflüsse herholt. Ne?
Super spannend, wie die Musik sich immer wieder neu erfindet. Der Titeltrack ist ein Instrumental, eine interessante Geschichte steckt dahinter und ausgezahlt hat sich der Mut zum Verzicht auf die Lyrics auch, denn die Nummer hat einen Grammy bekommen für das beste Rock-Instrumental und hier ist Regatta des Plombs.
Ja gut, hier ist natürlich die Echo-Maschine auch schwer angeschlossen. Bei den Cross-Sticks. Ich muss jetzt Cross-Sticks sagen, weil letztes Mal hatte ich Rimshots gesagt aus Versehen. Da gab es schwere Proteste.
In meinem
Hinterkopf hatte ich... Ich habe nur das falsche Wort gewählt, aber ihr seid da draußen so aufmerksam. Das ist Wahnsinn. Also,
und darum es ist in der Drummer-Szene, wird das aber auch oft verwechselt. Also genau, also die Side-Stick oder Cross-Stick ist, wenn man der Schlagzeugstick
liegt auf der Snare und haut man den Rahmen an.
Da klackert es beim Crosstick und beim Rimshot hämmert.
Da knallt es.
Ja, ja, da knallt es.
Angeblich das lauteste Geräusch, was man mit einem Instrument erzeugen kann. Also äquivalent zu einem Start von einer Turbine vom Flugzeug. Habe ich mal gehört.
Was ist das hier, ein Karate-Kit?
Tja.
Nein, das ist so ein Signature von Sting. Wenn du ihn live gesehen hast, und ich konnte ja Police sehr oft live sehen, das ist die, und jetzt das Yo, das werden wir nachher noch betrachten. Yeah. Das ist so Signature, Sting, Reggae, ich kann Reggae und hab so bestimmte Dinge. Das ist ein bisschen das Problem auf dem Album, weil du gesagt hast, wir reden über Stings Bassspiel.
Yeah.
Ich glaube, wir reden am wenigsten über Stings Bassspiel, weil das so simpel gehalten ist.
Ja.
Aber dadurch die Songs so genial macht. Yeah. Insofern brauchen wir technisch, glaube ich, nicht viel über Stings Bassspiel reden, außer der Tatsache, dass es super schwer ist, so Bass zu spielen und live dazu zu singen.
Yeah.
Das ist der Wahnsinn. Yeah.
Regatta de Blanc, lass uns erstmal zum Titel des Stücks und des Albums uns unterhalten. Wer das Wort hört, könnte an blütend weiße Segelschiffe auf einer Wettfahrt denken, aber das ist natürlich Quatsch, was man an der Schreibweise erkennt, André.
Ja, genau. Also aufs Meer geht's hier jetzt nicht. Und wenn dann ans Karibische oder an den Atlantischen Ozean, beziehungsweise in Jamaika, weil Regatta de Blanc soll ja so eine Art Pseudo-Französisch sein und bedeutet dann einfach so viel wie weißer Reggae.
Mhm.
Und
okay.
der Titel ist natürlich selbsterklärend und steht natürlich für den Sound der Band und vielleicht auch so ein kleines Augenzwinkern an die Kritiker, das weiß man natürlich nicht. Aber ist halt auch im Vorgängeralbum ja auch schon so eine schöne Wortneuschöpfung, Outlandos d'Amour, was so viel bedeuten soll wie Outlaws der Liebe, ziemlich gefährlich. Aha.
Ja, Outlando.
Gangster der Liebe sind
aber,
nicht mehr in Mode.
Na gut, dann wenn die Anmerkung noch gestattet ist, wir können wirklich froh sein, dass wir von Miles Copeland hier mit solchen Neologismen versorgt worden sind, weil es gab ja mal die Überlegung, das Debütalbum Police Brutality zu nennen.
Oh je.
Was so ein bisschen deren nicht vorhandenes martialisches Punk-Image so ein bisschen zutage fördern sollte. Aber ja, die waren ja eigentlich nie Punks, deswegen Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht.
Und Miles Copeland, muss man dazu sagen, ist der Bruder von Stuart und der Manager, ne?
Gewesen. Also der Bruder von Stuart Copeland, der Manager der Band und auch Ian Copeland, der andere Bruder, spielt natürlich im Police-Kosmos eine ganz tragende Rolle als anfänglicher Tourmanager.
Ah ja, ein Familienunternehmen auf diesem Gebiet.
Nepotismus nennt man das, glaube ich, aber...
Stefan, du brauchst zum Glück bei diesem Song keine Angst zu haben, dass ich dich um eine Textinterpretation bitte. Es wird ja nur gejodelt, deshalb mal gleich was zur Entstehung dieser Komposition. Eigentlich war die Nummer ja, die später für den Grammy ausgezeichnet war, auf dem Album ja nur ein Notnagel. Ne?
Verrückt, ja. Also über die Notwendigkeit, alte Songs, so Jams und Fragmente auf das Album zu nehmen, da habe ich ja schon vorhin mal ein bisschen gesprochen, weil sie hatten einfach nicht viel Neues. Mhm. Und das hatte auch live am Anfang, hatten sie auch Probleme damit, weil Sting hat mal deutlich gesagt, wir haben 10 Songs, die sind nicht unbedingt länger als 2 Minuten, macht 20 Minuten, da haut jeder ab. Bei so einem kurzen Live-Konzert, da brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen. Und deshalb haben sie natürlich die Stücke aufgepumpt. Also sie haben angefangen, in den Stücken längere Instrumentalpassagen zu spielen, was sich bei diesen Reggae-Sounds auch wirklich angeboten hat. Also wenn man sie mal live erlebt, das sind sehr atmosphärisch, sehr offene Jams, also Instrumentalteile, die sie dann in Songs live spielen. Und einer davon war eben Regatta de Blanc, der war nämlich live ursprünglich im Song Can't Stand Losing You live aufgeführt worden. Okay. Hör mal rein in die Nummer. So klingt die normale Albumnummer und im Mittelteil live kam halt dieser riesen Jam und da haben sie drauf besonnen, haben gesagt, oh guck, da haben wir doch noch was. Da muss der Stefan nicht mal eine Textinterpretation machen. So gesehen war natürlich dieser Instrumentalteil wie bestellt für das neue Album, weil du hörst ihn auch anzählen, das heißt, er ist nicht irgendwo rausgeschnitten, sondern er wurde eingespielt im Studio. Und bei diesem Stück, auch bei Regatta de Plan, das ist, finde ich, auch so ein, lasst uns mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, weil konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Band, konzentrieren wir auf das, was wir spielen können. Deshalb stehen auch alle drei, was auch selten ist, in den Credits mit drin. Weil es zeigt auch das, was wir am Anfang schon gesagt haben, das ist ein Bandalbum. Ja. Also da sind noch drei, die wirklich eine richtige Band sind. Wie gesagt, nachher mit Sting ändert sich das ein bisschen, dann wird er der große Oberpaprika und es gibt Ärger, Dauerärger. Ja. Aber da gerne mal reinhören im Podcast zu Synchronicity von Police. Synchronicity. Da sind wir schon in der Zeit, wo er das Ding die Riesengurke macht. So. Und es ist ja nicht der einzige Song. Also es gibt ja fast noch ein zweites Instrumentalstück, das, glaube ich, eine Minute Intro hat, dann wird ein bisschen gesungen und dann wieder anderthalb Minuten Outro. Also irgendwie doch ein Instrumentalstück und auch die Absicht ist dieselbe dahinter. Die Nummer heißt Deathwish und ist auch so ein bisschen atmosphärische Ensembleübung. Also zweimal Finger- und Instrumentübungen auf dem Album, im Gegensatz zu den späteren Alben, aber auch gleichwertig, finde ich, zu den großen Hits. So, jetzt hätte ich eine Textinterpretation, aber
es ist lassen wir das.
Das passt aber, wo du gerade sagst, Fingerübung, passt total zu dem Intro von Regatta de Blanc, was Stuart Copeland da am Schlagzeug auch spielt. Ne? Also wenn wir jetzt wieder bei Regatta de Blanc landen, da spielt er ja so ganz wilde Sachen mit Sidestick oder Crossstick und Hi-Hat. Ne? Dieses ganz verrückte... Ich mache das jetzt natürlich nicht vor. Ich mache das ganz langsam nur vor. Ich mache das nur ganz langsam vor. Also immer diese Dreierfiguren, ne? Also.
Boah.
Also so, ne? Und dann, Also so in der Art, ne? Und,
Ladies and gentlemen, please welcome on the drums in der S.W.R.1's Meilensteine, Stuart Andre.
Stuart, bitte, klingt besser.
Und deswegen, das passt total gut, was du gesagt hast zu den Fingerübungen, weil das sind eigentlich Rudiments, wie man so schön sagt. Mhm. Also Stuart Copeland hat ja nie richtig Schlagzeugunterricht bekommen. Der hat nur, weil sein Vater, ein sehr guter Musiker in der Glenn Miller Big Band, ja, zu seines Zeichens, hat immer darauf bestanden, lern deine Rudiments. Und das sind quasi das Äquivalent zu Tonleitern auf der Gitarre oder im Klavier oder Kadenzen. Also das sind so Schlagkombinationen, also in verschiedenen Stickings, wie man sagt. Ne? Mhm. Also, und das überträgt er hier quasi ans Schlagzeug und hat dann rechts, links, rechts, rechts, links, links immer so in dieser Kombination, natürlich ultraschnell. Und dazu noch diese Bassdrum, die dann ja eigentlich so einen Polyrhythmus ergeben, was auch typisch für Stuart Copeland ist, seine Polyrhythmik. Das jetzt zu erklären wäre natürlich auch ein bisschen lang, aber das sind einfach verschiedene Rhythmen übereinander gelagert halt. Ne? Ganz klassisch ist 3-2, ne? Und so. Ja, könnte man jetzt stundenlang drüber reden.
Krass, aber toll, dass du uns da mal so einen schlagzeugtheoretischen Einblick mit praktischen Beispielen gibst. Dann wird das Ganze greifbarer, auch für Nicht-Schlagzeuger.
Sag mal, André, was ich fragen wollte. Man muss ja auch sagen, Vater Musiker ist ja gut, aber er war natürlich auch CIA-Agent im Nahen Osten, Sudan, Suez. Hast du dort so eine Polyrhythmik, dass vielleicht dass da vielleicht auch...
Ja, auf jeden Fall. Hat.
In der CIA oder im Nahen?
Nein, in dort, wo sie lebt. Ne? Also, die ganze Familie ist ja mitgezogen.
Richtig, erst nach Ägypten, dann in den Libanon. Und da hat man natürlich diesen Baladi-Rhythmus. Und der ist tatsächlich auch immer, polyrhythmisch, das teilweise, aber vor allen Dingen hat das immer so diesen Schwerpunkt auch immer auf eine Zählzeit hin. Manchmal auf die 1, manchmal auf die 3. Also es geht immer so und das ist ja auch total ähnlich zum Reggae. Und ja, da hat er natürlich sich auch total von beeinflussen lassen. Vor allen Dingen, was seine Arbeit mit kleinen Cymbals, Percussions und Toms und
Oktobans angeht. Also immer so diese kleinen Percussion-Akzente einzustreuen, das kommt genau aus seinem Aufwachsen im Libanon und im arabischen Raum.
Hochinteressant. Track 4 auf dem Album und auf der Single erschienen ist Spring on the Night, ein Song, der erahnen lässt, welch ein musikalisches und lyrisches Multitalents-Ding ist und der in Bezug auf die Lyrics noch einmal unterstreicht, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. Hier kommt Spring on the Night.
Zähl das mal mit.
Auch die typischen Synkopen, die da immer mit Crashbecken und Snare reinhauen, mhm. Immer auf den ungewohnten Zählzeiten. Da wieder, ne? Und auch wieder der typische One-Drop, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Und hier löst sich das in einem ganz gewöhnlichen Reggae-Groove auf, ne?
Ja, oder halt fast sogar der Vorläufer vom Reggae, Ska, ne? Mhm. Also immer diese Offbeat-Gitarre.
Ja.
Noch schneller als Reggae und genau, also da sind wir schon fast im Refrain, im Ska-Modus so.
Bring on the Night, das Ding hat textlich eine Menge miteinander verwoben. Ich hatte es schon angedeutet, aber was genau war das, André?
Ja, ich hatte mir nochmal den Synchronicity Podcast, den Meilensteine Podcast, angehört. Und Stefan, wie hast du es immer so schön gesagt? Sting, literarisches Quartett trifft Hobby Freud. und das fand ich sehr genial. Und das passt natürlich auch wieder hier. Also, wir haben hier gleich drei verschiedene literarische Einflüsse. Der erste ist relativ schnell erklärt. Da geht es um die zweite Zeile. Um die zweite Zeile des Songs, meine Güte. Ja, the evening spreads itself against the sky, oder was auf Deutsch so viel bedeutet, der Abend breitet sich am Himmel aus. Das hat er mal einfach aus von einem Gedicht von T.S. Eliot namens The Love Song of J. Alfred Prufrock, meine Güte, hat er einfach mal schamlos geklaut. Hat aber auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Wie du schon eingangs gesagt hast, hat wohl T.S. Eliot selber gesagt, dass Talent borrows, Genius steals. Ja, genau. Und und dann hatte ursprünglich ja Sting den Text für seine Vorgängerband geschrieben, Last Exit, und unter dem Titel Carrion Prince veröffentlicht, was so viel bedeutet wie ja der Prinz des Aases, also Aas mit wie der Aasgeier. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir mal die Version zufällig da haben.
Haben wir.
Vielleicht hören wir einfach mal rein, wie das da bei Last Exit klang.
Ja.
War eine Fusion-Band. Yeah.
Ja. Fusion, Funk.
So ein bisschen Porno-Gitarre im Hintergrund. Ja.
Ja, die Gesangsmelodie.
Aber da hat das Ding auch nochmal zugelegt, gesanglich, ne?
Dann auf jeden Fall.
Ich muss das Originalzitat, André, würde ich gerne nochmal unterbringen, weil das Ding hat das ein bisschen vereinfacht. Ne? Das Originalzitat von Eliot ist, einer der sichersten Tests ist die Art und Weise, wie ein Dichter borgt. Unreife Dichter imitieren, reife Dichter stehlen. Schlechte Dichter verunstalten, was sie nehmen, und gute Dichter machen etwas Besseres daraus oder zumindest was anderes. Der gute Dichter fügt seinem Diebstahl zu einem Gefühlsganzen zusammen, das einzigartig ist, völlig anders als das, aus dem es herausgerissen wurde. Der schlechte Dichter wirft es in etwas, das keinen Zusammenhalt hat.
Meine Güte. Ja. Da so. Hat T.S. Eliot schon den Rap, hat schon Sampling und Hip-Hop erfunden.
Aber das nur nochmal, das Ding hat das ein bisschen vereinfacht, aber die Quintessenz ist mehr oder weniger die gleich.
Ja, ja, und ich hatte ja jetzt eine literarische Einflussquelle schon genannt, T.S. Eliot. Und dann der Originaltitel Carrion Prince, der kommt von einem Gedicht von Ted Hughes namens King of Carrion. Mhm. Ja, und dann hat er eigentlich sich damit schon so, das war so eigentlich seine Deutung, bis er dann von Norman Mailers das Buch The Executioner's Song liest. Und das geht um den zum Tode verurteilten Gary Gilmore. Mhm. Und ja, dieser ist eine sehr tragische Figur, weil er auch immer wieder auch sehr öffentlich und in den Medien ja die Vollstreckung seiner Todesstrafe gefordert hat. Also wirklich einen ganz ausdrücklichen Todeswunsch. Also haben wir ja mit Death Wish auch auf dem Album. Ja, und diese Assoziation mit Gray Gilmore, die ist, hat sich so festgesetzt, das Ding gesagt hat, so, das ist es jetzt. Also ab jetzt geht der Song darum und nicht mehr um alles, was ich vorher gesagt habe. Vergesst alles, was ich gesagt habe, darum geht der Song. Also und ich finde auch spätestens mit dieser Assoziation zu Gary Gilmore bleibt dann auch wenig Zweifel daran, ja, was wir hier mit dem Begriff Nacht, was wir damit zu tun haben. Ne? Also ziemlich klar eine Metapher für den Tod und die Todessehnsucht, würde ich sagen.
Mhm. Du hast jetzt hier noch drei weitere Einspieler stehen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil wir nicht vorher drüber geredet haben.
Nein, ich weiß über die Einspieler. Er nimmt jetzt, zeigt uns jetzt, wo dieser Song überall aufgetaucht ist.
Okay. Richtig. Ich hatte letztens nochmal so aus Interesse die Rolling Stone Top 500 gehört und dann auf Shuffle und plötzlich tauchte The Edge of 17 von Stevie Nicks auf. Den können wir ja mal uns den Anfang anhören. Ist aber auch. Ja, also diese Gitarre dachte ich so.
Sprich nicht in Stevie Nicks rein. Tu es nicht nochmal. Pitch, patch.
Ich sag nichts.
Egal, Quatsch.
Ich sag nichts bei Stevie Nicks. Nee, ja, also ich hatte diesen Anfang gehört, dachte mir so, warte mal kurz, das kennst du doch. Das ist doch Bring on the Night.
Ja.
Und. Nee, das war dann halt Stevie Nicks und da dachte ich erst, okay, jetzt habe ich Police erwischt, das ist, da haben sie sich dann deutlich inspirieren von lassen, aber es war genau andersrum, also Stevie Nicks hat sich die Inspiration eher von Police geholt und ja, wenn man da ein paar Aussagen trauen kann, dann war es auch offiziell wohl so, dass sie ganz klar gesagt hat, der Anfang soll wie Bring on the Night klingen, also fand ich sehr spannend. Ja, und dann findet dieses Riff irgendwie auch nochmal in einem Pop-Kontext, ich habe ja gerade schon Sampling erwähnt, nochmal Wiederverwendung als Sample, nämlich bei Destiny's Child und dem Track Bootylicious. Ja, da taucht das sehr prominent im Hintergrund nämlich auf. Vielleicht können wir da auch nochmal reinhören.
Ja.
Ja, da ist es wieder. Ja, und
Die Eye of the Tiger haben wir jetzt gar nicht dabei,
stimmt,
aber.
Stimmt, Eye of the Tiger ist auch nicht dabei.
Also ich kann die Liebe für dieses Intro verstehen, weil es ist ja jetzt kein technisch hochproblematisches Gitarrenlick, das er spielt. Aber es hat diesen End-70er, ich glaube, das ist ein Flanger-Sound, das ist das, also ein Effektgerät, das so den Klang ein bisschen umdreht, als würde er sich in der Röhre dauernd drehen. Und das ist so ein typischer Sound für die Zeit. Und er macht bei wenig Technik im Lick unheimlich viel aus. Und es ist einfach perfekt.
Ja, und genau. Und das ist, genau wie du sagst, dann noch relativ einfach, aber dann wird es ja total komplex, ne, was Andy Summers da spielt, mit seiner Gitarre in der Strophe. Und da habe ich ja, glaube ich, auch nochmal einen Spieler mitgebracht, weil Andy Summers hat ja auch viel klassische Musik gehört, geübt und alles. Und das gibt's einen ganz großen Einfluss, nämlich Heitor Villa-Lobos, der ja einer der großen Klassik-Gitarristen ist. Und ich habe mich mal so ein bisschen durch die Diskografie geklickt und fand dann so gerade dieses Präludium Nummer 4 in E-Moll, das ist jetzt überhaupt nicht 1:1 wie die Strophe von Bring on the Night. Aber ich finde, es kommt so eine Stimmung rüber, die passt zu dem. Und Andy Summers hat selbst in Interviews gesagt, dass er halt auch diese Präludien geübt hat. Und das finde ich, spürt man total in der Strophe.
Also das Intro ist es nicht. Es kommen aber jetzt so Arpeggios und das ist wirklich ist sehr, sehr Andy Summers.
Können ja noch ein bisschen zuhören.
Übrigens, ich darf das mit Stolz sagen, dieses Stück war Bestandteil meines Aufnahmerepertoires für die Hochschule.
Siehst du?
Oh, wow.
Guck mal hier, jetzt machen wir Hochkultur für Stefan.
Genau.
Im Ernst, es war schnell zu erlernen, weil es hat viel mit Sound zu tun und mit Ausdruck.
Mhm.
Und es ist nicht so sauschwer wie die anderen Stücke. Insofern.
Muss aber auch schön und schwer, muss sich nicht immer ausschließen. Also.
Und jetzt kommen da, glaube ich, diese Arpeggien, die so hochgehen.
Genau.
Das ist aber auch ein schönes Stück, by the way. Das ist original Bring on the Night.
Ja.
Ja. Bisschen langsamer, ja, ein bisschen. Aber das war auch der Punkt, wo du immer einmal durchgeatmet hast. Wenn du die drei Flageolets gespielt hast, dann wusstest du, jetzt kommt Showdown. Also du schaffst es oder schaffst es nicht. Halten die Fingernägel oder nicht.
Der Opener der B-Seite des Albums ist der zweite große Hit, Walking on the Moon. Irgendwie fast schwerelos, ich hatte es gesagt, wie ein Mondspaziergang. Und auf so eine Idee kommt man nicht so einfach ohne einen ordentlichen Kater. Mehr dazu gleich. Ich liebe das. Das ist so...
Boah, wir müssen eigentlich, also, dass wir noch kein Wort über Stuart Copelands Hyatt-Arbeit verwenden.
Hat noch keiner drüber geredet.
Entstanden aus einem fiesen Kater, bitte nicht nachmachen, wir verherrlichen hier keinen Alkoholgenuss, aber die Nummer hätte es halt höchstwahrscheinlich nicht ohne geben können. Und was hat nochmal Eberhard Schöner damit zu tun, Stefan?
Ja, Kater und gute Riffs, Keith Richards, Satisfaction, auch so ein bisschen, ne? Eingeschlafen, Kassettenrekorder, 80 Minuten schnarchen, aber eben auch der Riff drauf. Nein, ähnlich ein bisschen hier. Wir haben ja schon gesagt, Police war mit Eberhard Schöner auf Tour und die beiden haben sich dann wohl auch mal abgeschossen. Also ein bisschen zu viel getrunken.
Sting in München soll es passieren
sein. In München, ja. Mhm. Sting im Hotel so leicht auf dem Bett zusammengesunken, als ihm dann, wie es so ist, die göttliche Phrase von Walking in the Moon das Ganze in den Kopf kam und er in seinem Suff nicht schlafen konnte, immer durch das Hotelzimmer lief. Und immer vor sich her sagen dann Walking Round the Room. Ja, ja. Walking round the room. Walking round. Auf jeden Fall am Morgen leicht wieder nüchtern erinnerte er sich, er hatte keinen Kassettenrekorder wie Keith Richards, aber er hat sich wohl dran erinnert und fand das wahnsinnig, hat das auch aufgeschrieben und natürlich, Sting wäre nicht Sting, wenn er die Textzeile Walking Round the Room nicht ganz so prickelnd fand. Und darum kam er dann Stück für Stück auf einen Text rum, Walking on the Moon.
Ganz kurz, wenn ich jetzt hier immer spazieren gegangen bin und mir Gedanken zum Podcast gemacht habe, dann habe ich immer die Diktierfunktion vom iPhone benutzt und habe dann auch Sachen eingesprochen, unter anderem auch die Police-Songtitel. Und aus Walking on the Moon hat dann mein iPhone Walking unseren Hund gemacht. Das fand ich immer sehr schön. Das passte auf jeden Fall, passte sehr schön zu der Situation.
Wusste das iPhone, dass du mit dem Hund unterwegs bist.
Genau, richtig, Walking unseren Hund. Und aus Stuart Copeland wurde dann Stuart Copelands, also war auch sehr gut.
Walking with the Hund.
Walking
with the Hund. Yeah.
Ja. Hätte man auch sehen können.
Stefan, du hast hier eine Analyse vorbereitet.
Ja, das ist bei dem Song, glaube ich, dringend notwendig, weil er für mich einer der größten Songs aller Zeiten ist, weil er in seiner Struktur, in seiner Harmonik, in seinem Aufbau, in seinem Klang, in seiner Atmosphäre wirklich zum Besten der allerbesten der Pop- und Rockmusikgrößten gehört. Fängt so kleine Schmankerl am Anfang. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich den Anfang mal unterm Kopfhörer so intensiv angehört haben. Man steigt ja immer an mit dieser Hi-Hat, mit der sehr guten Hi-Hat-Arbeit von Stuart Copeland, sehr über die wir nachher noch reden werden. Aber das Schöne ist, und wir hatten auch schon diese Unvorbereitung im Studio, also sie hatten das ja sehr spontan eingespielt und auch hört man am Anfang vom Song Verstärker brummen. Mhm. Man hört so irgendwie ein bisschen Geplapper im Hintergrund, als würden sie sich noch ein bisschen unterhalten. Man hört, wie Andy Summers auch, glaube ich, so ein bisschen das Volumenpoti an seiner Gitarre aufdreht, dass er endlich spielt. Man hört das Murmeln. Dann kommt Stuart Copelands ganz fantastisches Hi-Hat und es wird bei diesem kleinen Bit, der ja, also sie haben sich nicht groß drum gekümmert im Mix, das schneiden wir raus oder im Studio kommt, Leute, seid jetzt ruhig, wir müssen starten, sondern es scheint eine Produktion gewesen zu sein, die war live, also da ging es Stück für Stück und immer weiter. Das wird hier klar, es ist eine Liveband, dann startet dieser Song, nur Hi-Hat und Bass und wir hören rein. Und dann ist er da.
Ja.
Und er kommt wieder. Schwang. Also das ist ein Akkord für die Ewigkeit. Ja.
Ja. Das ist dieses Schwerelose auch, ne?
Ja. Es ist ein Akkord für die Ewigkeit, wieder für alle Musik-Nerds, die da draußen sind. Es ist ein D-Moll-Elfer, also mit einer Elf obendrauf. Chord, sehr außergewöhnlich eigentlich für die Art von Musik. Also, und es ist ein klares Zeichen, auch wenn Katharina heute nicht dabei ist, es ist dasselbe klare Zeichen wie Hard Day's Night, der berühmte Hard Day's Night-Akkord, der klar macht, jetzt sind wir da. Ja. Also du hast dieses Brummen, du hast Hi-Hat, Bass und dann Wang. Ja. Da ist die Sache einfach gelaufen. Aber wir hören diesen Akkord nochmal, weil er so schön ist. Einzeln.
Es hat eine gewisse Ähnlichkeit auch, ne?
Ja, aber es ist einfach. Also das ist schon neu. Also wenn du einen Song so aufmachst mit dieser ganzen Atmosphäre, ganz, ganz neu. Und was bei dem Song am Anfang gleich auffällt, ist dieser viele Raum. Also wir haben Synchronicity, ich kann nochmal darauf verweisen. Geht es auch viel darum, was wollte Sting, als er sich von der Band gelöst hat. Weil er wollte ja gerade eigentlich mit seinen neuen Bands mehr, also weg von diesen großen Räumen, von dieser Mut zur Leere. Er wollte Bläser haben, er wollte mehr haben. Hier haben wir das krasse Gegenteil. Hier ist ein Song, der ist fast nackt. Also du hast nur diesen Akkord, ein bisschen Hi-Hat und es passiert nichts. Also das in der heutigen Musik, das so zu machen, also das gibt's gar nicht mehr. Also dieses Mut zur Lücke, lass uns mal da die Atmosphäre einfach stehen. Drums, viel Echo auf den vorhin schon erwähnten Cross-Sticks. Bass, kaum zu hören, aber nur mal gesagt, wenn man genau hinhört, gerne mal Kopfhörer auf, wird auch mit dem Piano gedoppelt. Also Ding ist ein kleines Piano unten drunter, kaum hörbar. Und dann startet Andy Summers mit dem, was wir von Reggae kennen, ein klarer Reggae-Beat. Für alle. D-Moll 7, G-Moll 7, A-Moll 7. Ganz normale Moll 7 Akkorde. Nichts Besonderes. Und für mich dann auch so, er zeigt, das ist Reggae, der klasse Reggae-Song auf der Platte. Wir hören es mal einzeln. Ja, das ist jetzt nicht die Hölle, aber es ist dieser Anfangsakkord und dann diese klare Struktur, die er dann einführt. Und dann haben wir da auf allen Instrumenten, das haben wir auch schon am Anfang gehört, haben wir diese enormen Echo-Effekte, also enorm große Räume, das Schlagzeug ist im Echo. Und das ist dann auch so ein Bekenntnis zum
Echo oder Halle-Effekte?
Nee, es ist Echo, es ist klar,
es kommt zurück.
Beides, ne? Genau, also Delay und...
Großer Hall und da drin spielt sich dann das Delay ab. Und das kennen wir und darum sind wir wieder so nah am Reggae, denn das ist ein ganz klares Stilmittel beim sogenannten Dub-Reggae. Ein sehr klassischer Reggae aus Jamaica. Den kannte Stuart Copeland auch unter anderem aus der Punk-Szene. Weil ich wusste es nicht, aber ich habe mich belehren lassen. Auch Punks wollten mal langsame Musik hören. Nur ist das natürlich bei Punk ein bisschen schwer. Und dann lief innerhalb so Ska-Sets oder Punk-Sets gerne mal Dub-Reggae.
Aha.
Weil es einfach nachher ein bisschen schneller gespielt, da hast du nichts anderes als Ska und Ska-Musik. Und ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, so vom Hören her, von Lee Scratch Perry.
Hall auf der Bassdrum ist eigentlich verboten.
Verboten.
Also das ist schon, da ist auch zu erkennen, wo Police ihren Reggae hatten.
Ja.
Sehr, sehr, sehr dopig. Und da, also im Prinzip dieselbe Figur, die Andy Summers in Walking on the Moon spielt. Ganz strikter Reggae-Groove. Und das ist so ein bisschen die Gitarrenarbeit. Sie wird dann im ich gehe jetzt nicht auf den Chorus noch drauf ein, da tut sich natürlich was, aber es ist jetzt nicht so maßgeblich. Also wichtig ist dieser Chord, wichtig ist diese Einfachheit, diese Klarheit der Struktur und sehr wichtig ist natürlich Sting mit seinem Gesang. Und wir hatten eben mal diese, was hast du gesagt, die gregorianischen Choräle, das hast du natürlich nicht, aber du hast ein enormes Spektrum, was er hier singt an Notensprüngen und Intervallsprüngen und er macht
Giant
das...
Steps.
Giant Steps, ja. Und er macht das in einem so, ja, fast Frage-Antwort-Phrasen, das heißt, du hast so ein A, B-Teil, wir kennen das vom Blues, wir kennen das überhaupt aus der Musik, dieses Frage-Antwort, das Call and Response, das macht er auch und das hören wir uns mal ganz kurz an. Ja, und das Besondere ist, das war jetzt die erste Phrase, insgesamt singt er viermal, also vier Zeilen, die sich beantworten und das Spannende ist, dass er bei jeder Phrase auf einem anderen Ton endet. Und das macht er nicht zufällig, sondern das hat natürlich System. Hier endet er, wir haben gesagt, D-Moll 7, egal wie das jetzt für ein Ding ist, D ist wichtig, endet er auf dem Grundton dieses Akkordes, mhm. D. Die zweite Phrase, wir hören rein. Walking on the moon. Da geht er dann von dem Ton B hoch aufs C. Und das heißt, um es ein bisschen harmonisch darzustellen, er hat natürlich Glück, wir haben gesagt, da war irgendwo noch dieser G-Moll 7 Akkord. Ja. Und oh Wunder, da ist der Ton B drin. Also er folgt in diesen Enden sehr strukturell auch den harmonischen Vorgaben. Die erfüllt quasi durch die Melodieenden die harmonische Struktur auf oder nach, wie man sagen will. Ja. Und dann kommt natürlich logischerweise der dritte Phrase. So, und da landet er auf dem Ton E.
Ja.
Das ist, wir haben ja auch gesagt, wir haben D-Moll 7, G-Moll 7, A-Moll 7. Und in diesem A-Moll 7 für alle, die es gerne wissen möchten, gibt es den Ton E. Das heißt, er geht D, B, E. Das heißt, er folgt durch die Enden dieses Gesanges der harmonischen Struktur.
Und klingt wie eine Frage an der Stelle auch. Ne?
Ja, und das finde ich einfach so großartig von der Struktur her, wie man auf die Idee kommen kann, quasi diese harmonischen Vorgaben durch den Endton seiner Gesangsphrase darzustellen. Also Wahnsinn. Und das ist Sting, ganz großartiger Sting. Also Leute, das viel großartiger geht's nicht mehr. Und ganz zum Schluss natürlich, wir hatten es auch schon hier eben Regatta de Blanc gehört. Jo, 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 jo. Ja. Und da hören wir auch mal rein am Ende Sting. Keep it up, it up. Keep it up, it up. Mal ohne Instrumente, nur das Ding mit seinem
yo, Keep it up, yo, 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 yo.
Ist natürlich so ein Klischee aus dem Reggae. Yeah. Yo, 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 yo. Zum Schluss, bevor wir zu noch fantastischen Hi-Hats kommen, eine kleine Sache, einfach nur mal zum Hören, wenn ihr es wieder zu Hause oder im Kopf hören, es gibt auch Synthesizer in dem Stück. Und das macht unheimlich viel Atmosphäre aus, die man gar nicht so wahrnimmt. Und achtet mal drauf, der klingt so. Da ist er.
Ja.
Also, ich habe mir Solo gestellt, damit man hört.
Ja.
Auch so ein Ding, das ist dieses Auffüllen dieser Songs durch so kleine Elemente. Ob es Andy Summers ist, der diesen Riff harmonisch doppelt, oder ob es Sting ist, der einer Harmoniefolge folgt, strukturell, nur weil er die Endtöne darauf bezieht. Oder dieser Sinti, der da die Mondatmosphäre schafft. Das macht dieses Album strukturell, Songaufbau, Melodieführung, harmonisch und rhythmisch zum perfekten Songpunkt aus.
Jetzt haben wir hier noch den Dubbeat und du wolltest noch was zu den Hi-Hats sagen von Stuart Copeland.
Ja, also nur vielleicht kurz, bevor das echt untergeht. Also wir haben, also eigentlich ist im Intro von diesem Song, macht Stuart Copeland eigentlich total viel von dem, was er eigentlich auf allen Police-Alben macht. Ein Element ist da auch wieder ein Rudiment, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich diesen Four-Stroke Rough. Den kann man eigentlich nur spielen, wenn man aufgewärmt ist, aber ich scheue mich hier nicht, mich zum Affen zu machen.
Ja,
aber,
aber
wenn wir hier diesen. Und dann kommt dieser Four-Stroke Rough, den er ganz oft macht, dieses. Ne?
Aha. Wow.
Also diese kleinen Schweinereien, wie du sie immer so nennst, ne? Die nimmt der mega oft mit rein.
Ja.
Und dann natürlich die ganzen Klassiker, 16. Variation, ganz oft diese Offbeat-Sachen, ne? Also und dann natürlich immer wieder Triolen, ne? Ja, und diese Kombination, ne, Triolen
Offbeats, also geöffnete Hi-Hat auf den Offbeats, dann immer wieder dieser Four-Stroke-Rough, Achtel- und Sechzehntel-Kombination und diese Triolen. Das sind eigentlich so diese typische Hi-Hat-Arbeit von Stuart Copeland da. Und also in diesem Song, bei Bring on the Night, bei Message in the Bottle, in dem Postchorus, ja, die kommen eigentlich immer wieder vor da, genau.
Und wenn ihr jetzt Schlagzeuger seid da draußen, Anfänger, und ihr geht zum ersten Bandcasting, dann lernt ihr das, was der André eben gesagt hat, auswendig. Und dann ist euch der Job sicher. Ihr müsst es nicht mal spielen. Ja. Ich würde ganz gern, ganz kurz, weil es natürlich sehr witzig ist, wir haben jetzt viel über Dub Reggae geredet und über diese ganzen Echos und so weiter. Und es gibt natürlich eine sehr schöne Geschichte dazu, die darf man natürlich nicht vergessen zu erzählen. Die Jungs hatten Roxanne, so, sie waren in New York, dann kam der Anruf: Roxanne, es läuft gut, ihr habt jetzt Geld auf dem Konto.
Jo,
genau. Alle im Bus, wir haben Geld auf dem Konto und sind ausgestiegen, gleich in einen der größten Musikladen in New York gelatscht und haben sich da alles gekauft, was sie sich kaufen konnten. Und Stuart Copeland hat mal zu Recht gesagt, ich habe aber, also kaum einer hat irgendwas gekauft, was zu seinem Instrument gehörte. Also er hat sich Gitarren gekauft und er hat sich vor allen Dingen dieses Echo-Gerät gekauft, ein Roland, ich weiß es
nicht. Space Echo.
Space Echo. Und das war damals der Knüller. Sie hatten ein Konzert und hatten vorher den Soundcheck. Und da hat er einfach mal dieses Space Echo live dran geheftet und damit experimentiert. Und daraus ist dann auch dieser Wille entstanden, das später so tun zu wollen. Also der Gedanke, Dub Reggae ist klar, aber wie kann ich es denn umsetzen? Und da habe ich diese Zaubermaschine. Und das war einfach, weil sie Kohle hatten und mal Lust hatten, im größten New Yorker Musikland alles zu kaufen, was es gibt. Der war leer hinterher, glaube ich.
Ja, okay. Als wir nach dem fünften der hier zu besprechenden Songs gesucht haben, fiel die Wahl einstimmig auf die Nummer hier. The Bad's Too Big Without You.
Simpler Bass eigentlich, ne?
Ja.
Also über die Technik des Basses müssen wir nicht reden, aber...
Ja, aber wie das dann immer in Kombination rhythmisch mit dem Gesang
ist,
dann ist das Krasse. Ja. Ist der Bass aber so geil in dem
Total,
Song.
Total,
ne? The Bad's Too Big Without You. Ausgangspunkt dieses Songs ist eine sehr persönliche und sehr tragische Geschichte aus Dings Leben, André.
Ja, genau. Also keine leichte Kost, ganz im Gegenteil. Also textlich haben wir es hier mit so einem klassischen Song über ein Beziehungsende zu tun. Aber Sting erzählte in meinem Interview, dass dieses spezielle Beziehungsende wohl besonders dramatisch verlaufen ist. Und zumindest zum gewissen Teil hat die Trennung dann wohl auch mit dem Suizid dieser Frau dann zu tun tatsächlich. Also schon echt
harte
krass.
Harte Kost, ja.
Und er hat diesen traurigen Hintergrund, hat für mich aber immer diesen Sehnsuchtsausdruck gehabt. Ja. Ich hatte immer so, auch die Stimme klingt so sehnsüchtig. Ja, klar, weil er hat ja einen traurigen Inhalt zu transportieren. Das hat mich immer sehr, sehr angesprochen. Und es hat auch, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, ich habe so viel über Sound heute geredet, aber er hat für mich nochmal eine ganz besondere große Fläche. Ja. Also er scheint ja auch keinen Chorus zu haben. Er läuft ja und läuft und ist so riesig, er breitet sich so riesig aus, was ja auch live immer der Fall war. Ich konnte sie so in allen Schaffensphasen erleben und da war ja auch Bad's Too Big Without You einer der großen Songs, die auch, wie wir es vorhin schon mal gesehen haben, so einen riesen Instrumental Jam hatten in der Mitte, wo er dann voller Sinn ist, The Bad Without You. Das hat richtig so den Mond angeheult hat. Und das hat mich live völlig fasziniert. Also der Song holt mich rein persönlich von der Stimmung, von der Sehnsucht und von diesem Wahnsinns-Gitarrenriff. Holt er mich einfach wahnsinnig ab. Und darum habe ich mal daneben geschrieben, einer meiner Lieblingssongs.
Wir sind schon am Schluss dieser Folge und da steht immer das Vermächtnis.
Haben wir schon über die fantastische Hi-Hat gesprochen.
André, als unser heutiger Gast, was sagst du, was ist das Vermächtnis von Regatta de Plon?
Ja, also wir haben hier einfach drei Ausnahmemusiker, das haben wir ja jetzt im Laufe des Podcasts gehört, wirklich am Werk, die einfach jeder für sich, die Instrumentalisten an ihrem jeweiligen Instrument weltweit einfach bis heute beeinflussen. Also mich eingeschlossen am Schlagzeug jetzt im Zuge der Vorbereitung, konnte ich wieder so viel von Stuart Copeland lernen. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe auch direkt wieder viel umgesetzt, also die Stimmung von meinem Schlagzeug geändert und so. Also allein nur mit der Beschäftigung mit Stuart Copeland.
Krass, ja.
Richtig geil. Und ja, natürlich, wir haben Message in a Bottle auf dem Album Walking on the Moon. Das habe ich ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt. Einfach wirklich zeitlose Hits. Und ich bin mir sicher, die könnte man heute genau so veröffentlichen und die würden wieder funktionieren. Da würde ich echt meine Hand für ins Feuer legen. Und man muss sich nur mal so Lieder wie Locked Out of Heaven von Bruno Mars anhören. Und man weiß sofort, Police sind bis heute einfach mit ihrem Sound eine absolute Inspiration. Ein echter Meilenstein eben, ne?
Können wir rein.
Können wir nochmal rein. Ja, genau. Also ich finde, das ist Police in der Neuzeit, wirklich. Allein schon das Anfang.
Ja.
Das ist doch Police.
Ja.
Er ist doch großer Police-Fan und spielt auch immer wieder live auch Songs.
Ja.
Stefan, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich wollte jetzt sagen, André, vielen Dank, ich klatsche, Punkt. Aber natürlich möchte ich gerne sagen, dass das Vermächtnis die Band selber ist. Also was da nach 5 Alben übrig geblieben ist, gehört zum Größten, was die Popmusik zu bieten hat.
Ein angemessenes Schlusswort, würde ich sagen. Danke euch zwei und für euch da draußen habe ich noch einen Podcast-Tipp. Wir haben ja jetzt wieder mal ziemlich tiefgehend über die Bedienung von Musikinstrumenten gesprochen. Wenn ihr, was die verschiedenen Instrumente selbst betrifft, noch Informationsbedarf habt, sei euch der Podcast Was macht Musik von unseren SWR3-Kollegen empfohlen. SWR3-Moderator Bernd Lechler erzählt ultrakompakt die Geschichte der Instrumente im Pop samt ihrer erfinderischen Helden und Virtuosen. Er dreht an Synthesizer-Knöpfen, weiß, wie die Orgel aus der Kirche auf die Rockbühne kam und erklärt, warum der Bass uns in den Bauch fährt. Was macht Musik gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und apropos Rockorgel, was war das Lieblingsfrühstück von John Lord? Hammond Eggs. Denk mal drüber nach. Tschüss.